Olé, 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 olás. Olé, olé, olé. Cada día te quiero más. Oh, FC Schalke, un sentimiento, no puedo parar.
Auf geht's in den zweiten Teil vom Schalke 04 Podcast. Präsentiert von Veltins mit meinem Kollegen Hendrik Kohlenberger, mir, Dominik Abel und unserem Gast Jakob Fimpel oder wie Willi Landgraf ihn nennt, Jacob. Warum kann er das Schalker Vereinslied auf Spanisch singen? Und wieso wünscht er sich lieber Argentinien als Weltmeister? Hier erfahrt ihr alles über die erfolgreiche Saison der U23 und das Trainerteam rund um Jakob Fimpel.
Jakob, Anpfiff zur zweiten Halbzeit unseres Schalke 04 Podcasts hier im Veltins-Eck. Wie fällt dein Zwischenfazit aus? Sind wir gut im Spiel?
Absolut. Ich freue mich auf weitere Fragen. Ich frage mich, wer noch kommen kann. Ihr habt da schon was angedeutet, aber ich bin gespannt.
Dann lass uns doch erstmal direkt in der Halbzeitpause bleiben. Wie sieht denn bei dir eigentlich so eine Pausenansprache aus? Planst du das so ab der 40. Minute im Spiel, dass dann im Kopf du dir die Sätze zurechtlegst oder kommt das spontan in der Kabine?
Dafür ist gar keine Zeit, sondern dafür ist das Spiel ja viel zu intensiv, auch was meinen Kopf angeht. Da bin ich bis zum Abpfiff voll im Spiel. Und dann gibt es nach dem Abpfiff eine kurzes Briefing mit Thomas und Willi. Dann kommt Vetti runter. Vetti schaut immer von oben, sodass wir dann zusammenkommen. Er gibt seine Eindrücke aus einer anderen Position. Ja, wir tauschen uns kurz aus, überlegen, was wir ändern, was wir verbessern können. Und dann gehen wir damit rein zu den Jungs. Dann gibt es eine kurze Ansprache, die ist auch gar nicht so lang. Und ja, hinten raus noch kurz was Motivationales und dann geht's auf in die zweite Halbzeit mit einem guten Gefühl.
Wie viel Einfluss kann denn so eine gute Ansprache auf ein Spiel, auf eine zweite Halbzeit nehmen?
Kommt auf den Spielverlauf drauf an. Wenn man Dinge klar anspricht oder klar ändert und davon fest überzeugt ist, dass das vielleicht der entscheidende Faktor sein kann, dann hat das sicherlich einen Einfluss. Aber am Ende muss man sich immer klar machen, dass die Jungs auf dem Platz sind und die Jungs das dann auch entscheiden und die Jungs setzen es um. Dementsprechend versuche ich einfach, ihnen ein gutes Gefühl zu geben für die zweite Halbzeit, dass wir wieder mit Selbstvertrauen da rausgehen und ja mit einem guten Energielevel dann die zweite Halbzeit angehen.
Und wie ist das Formspiel bei dir? Ist da jede Ansprache anders oder bist du so Kaiser Franz Beckenbauer, der sagt, da geht's raus, spielt's Fußball, habt Spaß?
Jede anders. Wir wechseln uns auch immer wieder ab, also so, dass wir unterschiedliche Ansprachen auch einmal von den Personen haben, dann aber auch von den Inhalten her. Ist auch so, entsteht aus der Woche, aus der Situation heraus. Manchmal greift man irgendwas auf, was man kurz vorm Spiel im Warmmachen gesehen hat, oder man hat irgendein Thema, worüber man spricht, was die Woche dann auf einen zukam. Aber das entsteht recht spontan. Ja, und so Willi macht manchmal ich, manchmal macht ein Spieler. So wechseln wir uns ein bisschen ab.
Und, haben wir erfahren, du könntest die Ansprache sogar auf Spanisch halten. Hat uns wenigstens Matthias Schober berichtet. Ja. Ich verstehe nur nicht, was er sagt am Anfang. Ich glaube, es ist irgendwie Hallo. Aber er hat da ein bisschen
Hat er alle drei Spanischwörter rausgekramt.
Hola Jakob, da du ja perfekt Spanisch sprichst, würde ich mir wünschen, dass du das Vereinslied Blau und Weiß ins Spanische übersetzt. Viel Spaß.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie lange sollen wir überziehen oder geht's relativ zügig?
Das geht ganz schnell, weil das für die Jungs viel zu kompliziert ist. Aber was wir gemacht haben schon mit den Kleinen, hätte ich eigentlich von Gidi und Justin erwartet, dass sie das singen. Ja, ich versuche zumindest ab und zu immer mal was anders zu machen für die Jungs. Vielleicht mal eine neue Herausforderung. Und so haben wir dann ein paar Lieder, die jeder kennt. Das sind eher Fangesänge, dann auf Spanisch übersetzt. Und dann singen wir das nach dem Sieg im Kreis oder ja, wenn wir mal irgendwo im Trainingslager sind.
Also Mythos vom Schalker Markt mal auf Spanisch? Oder was habt ihr da
gemacht? Auch zu kompliziert. Dann brauchst du ganz viel La la la, wo wenig Text ist und dann ein bisschen Text, dann kriegen sie das hin.
Nee, was habt ihr zum Beispiel gemacht?
Ja, da muss ich jetzt durch. Also Es gibt zum Beispiel, es ist selbst ein Fanlied, was jetzt zum Beispiel die Argentinier singen bei der WM, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Und das habe ich übertragen auf Schalke und so versuche ich das ein bisschen zu kombinieren. Das müsst ihr euch jetzt leider anhören und antun.
Machen wir gerne.
Ole, 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 olas. Ole, 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 cada día te quiero más. Oh, FC Schalke, un sentimiento, no puedo parar.
Und jetzt übersetzen?
Ja, auch ganz simpel. Das ist,
also Ole habe ich, glaube ich, verstanden.
Da seid ihr noch mitgekommen. Ja. Cada día te quiero más, jeden Tag liebe ich dich mehr. Oh, FC Schalke, das kommt aus mir. Ich bin FC Schalke. Ein Gefühl, was niemals endet. Das ist die Übersetzung davon. Und die Jungs, die singen das anders, aber sie singen es. Und es hört sich ganz gut an, wenn man es in der Gruppe macht.
Aber es ist natürlich dann ziemlich geil. Könnte auch ehrlicherweise bei uns aus der Kurve.
Ja, da wäre ein Highlight.
Ja, definitiv. Du hast auch einen bayerischen Dialekt oder du kannst bayerisch oder wie habe ich das zu verstehen? Stimmt das?
Nee, ich komme aus Süddeutschland, aber nicht Bayern, sondern aus Aalen. Das ist Baden-Württemberg.
Ja.
Schwäbischer Dialekt hört man wahrscheinlich immer wieder mal raus. Ist, glaube ich, nicht ganz so extrem, aber immer wieder hört man es.
Ist für mich auch kurz vor anderer Sprache.
Alles klar, dann ist es noch so extrem.
Wahrscheinlich.
Warum sprichst du so gut Spanisch? Du hast vorhin oder in der ersten Halbzeit auch schon von der Praktikumsidee gesprochen in Argentinien. Also was hat es damit auf sich? Du hast ein T-Shirt an mit der argentinischen Flagge, sprichst über die WM und Argentinien. Da muss es ja irgendeine Verbindung geben.
Ja, die gibt es auch zweifellos. Also meine Frau ist aus Argentinien, dort geboren, aufgewachsen, ist dann alleine hier nach Deutschland gekommen. Und wir sprechen zu Hause Spanisch mit unserer Tochter. Und Argentinien ist für mich einfach totale Verbundenheit. Klar, einmal durch die Familie, die ich dort dann habe, durch meine Frau, aber auch so das Land, Kultur, Leute, Gefühl. Also Argentinien, da ist schon eine ganz große Verbundenheit da, dass ich jetzt auch immer spüre, wenn dann WM ist und die Spiele laufen.
Jetzt waren wir gerade schon beim Thema Musik, das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Viele Spieler hören ja auf dem Weg zum Spiel immer ihre bestimmte Playlist oder haben bestimmte Rituale. Also der eine sagt immer, ich ziehe immer erst den linken Stutzen zuerst an oder ich muss mit dem rechten Fuß zuerst auf den Platz. Wie ist das bei dir? Hast du gewisse Routinen in deinen Abläufen am Spieltag, die dir vielleicht auch eine gewisse Sicherheit geben?
Ja, ich habe was ich so die letzten Jahre oder letzten... Boah, ich wüsste noch nicht mal, wann wir damit angefangen haben, aber irgendwann hat mir meine Tochter vor dem Spiel so einen Glücksbringer in die Hand gedrückt, den ich dann mitgenommen habe in die Tasche. Und das haben wir dann beibehalten und so gibt sie mir jetzt jedes Spiel, was wir haben. Und dann so ein kleines Symbol. Das ist auch immer unterschiedlich. Manchmal kriege ich mehrere Glücksbringer, wenn wir viele Tore schießen sollen. Und wenn einer nicht funktioniert, dann wird der ausgetauscht, dann muss er wieder aufgeladen werden. Und so hat sie dann ein festes Ritual und sie gibt mir dann das in die Hand. Und das gibt mir immer ein gutes Gefühl.
Aber zeigt schon, dass du ein großer Familienmensch bist wahrscheinlich, ne?
Ja, auf jeden Fall. Der Job gibt das nicht unbedingt her. Die Zeiten sind nicht unbedingt familienfreundlich. Dementsprechend versuche ich das, was ich habe, so gut zu genießen, wie es nur geht. Auch wenn ich weiß, dass ich nicht immer die größte Unterstützung zu Hause bin.
Ja, du sagst es gerade, der Job ist anstrengend oder gibt es nicht immer her. Du musst ganz häufig auch flexibel sein. Ne? Dann ist es so, dass Spieler aus der Lizenzmannschaft in die U23 kommen, um Spielpraxis zu sammeln. Also Memo Aydin, Kerim Calhanoglu, Ibrahima Cissé, Leo Greimel, die haben zum Beispiel schon dieses Jahr in der U23 gespielt. Wie läuft das ab? Wann erfährst du davon? Ist das schon zu Wochenbeginn, dass der Profitrainer dir sagt, die Jungs kommen runter, oder ergibt sich das vielleicht erst nach dem Abschlusstraining der Profis?
Sehr unterschiedlich. Hängt ein bisschen von der Woche ab, wann wir spielen, wann die Profis spielen. Da gibt's günstige Zeitpunkte und ungünstige Zeitpunkte. Klar ist, wenn die Profis vor uns spielen, sagen wir Profis Freitag, wir Samstag, dann ist es meistens natürlich schon vorher klar, dass sie dann oben nicht im Kader sind, dann habe ich sie schon vorher bei mir, sogar schon dann in ja, 2 Tage vor dem Spiel meistens dann im Training, was für uns natürlich eine gute Situation ist, aber auf der anderen Seite ist auch kein Problem, wenn die mal nur beim Abschlusstraining da sind. Es ist auch mal so, dann kommt einer zum Spiel, wenn sich das kurzfristig ergibt, aber das ist das Los der U23, das weiß man vorher und ich glaube, diese Flexibilität, die muss er immer mitbringen.
Wie schwer ist das für dich, wenn du jetzt einen Spieler hast, der richtig gut trainiert hat, aus seiner Position vielleicht auch die letzten Wochen ganz gut performt hat und dann kommen aus der Profimannschaft 2 Innenverteidiger runter und du weißt, die muss ich spielen lassen oder die sollten auf jeden Fall spielen. Wie sprichst du dann mit deinem Spieler und sagst ihm, du hast super gespielt, aber ich muss dich auf die Bank setzen. Wie machst du das? Wie verpackst du das?
Ja, keine einfache Situation, aber nochmal, das ist, wenn du dich für eine U23 entscheidest, dann weißt du, dass diese Situation kommen kann. Und ich sage immer, es gibt dann nicht nur diese eine Position. Also er muss schon ein absoluter Spezialist sein für eine Position, dass er nur diese Position spielt und dann das Pech haben, dass auf dieser Position einer runterkommt, der dann spielt. Wenn du, man hat mal mit Dreierkette gespielt, man hat mit Viererkette, aber du hast auf jeden Fall schon mal 2 Innenverteidiger. Wenn dann ein Innenverteidiger runterkommt, dann musst du kämpfen für den anderen Platz und dann musst du der Beste sein aus deiner Mannschaft und dann spielst du auch. Und ähnlich ist es mit einer Flügelposition, ob du dann links hinten oder links vorne spielst. Also es ist manchmal nicht einfach, aber ich glaube, wenn du auf lange Sicht richtig gut bist, gut spielst, dann finde ich auch für den Jungen dann einen Platz in der, entweder in der Startelf oder zumindest so, dass er dann Möglichkeiten hat, Spielzeit zu bekommen.
Es gibt den Weg ja auch andersrum, dass Jungs aus der U23 hochrücken. Wir haben schon einige Male in der Hinrunde gehabt, dass U23-Spieler im Profikader aufgerückt sind, im Pokalspiel in Hoffenheim zum Beispiel oder jetzt gegen Bayern München hat Sidi Sané auch sein Bundesliga-Debüt gefeiert. Wie ist das dann für dich? Fluchst du dann, weil du weißt, ich habe da eigentlich einen Guten, der hoch muss, oder sagst du, das ist das Los der U23, das ist unsere Aufgabe?
Keines von beiden, sondern ich freue mich einfach. Also ich freue mich ganz ehrlich und ja, mit allem, was ich habe, weil das ist unsere Aufgabe. Und wenn dann ein Junge die Möglichkeit hat, und wenn es nur ist, im Kader zu sein, das gibt einem ja schon mal das Gefühl, das mitzuerleben. Und wenn man die Jungs nachher fragt, dann selbst wenn sie nachher nicht reinkamen, aber mal diese Abläufe zu spüren, diese Kraft des Stadions, volle Hütte zu spüren, das ist einfach ein tolles Gefühl und ja, ich hoffe, dass es noch mehr werden. Und für mich immer eine Freude, wenn einer da die Chance hat.
Und dann gibt es ja auch einen umgekehrten Fall. Justin Hickeren zum Beispiel, der trainiert bei den Profis mit und spielt meistens dann bei dir. Ja. Ist das auch, kann man das betiteln, irgendwie als Vor- oder als Nachteil? Oder ist das einfach so gegeben?
Ja, ist so gegeben. Also die Situation ist klar besprochen und wenn er kommt, hilft er uns und ja, wenn er dann mal ausfällt oder es waren ja auch, ich glaube, 2, 3 Spiele dabei, wo er eine kleine Verletzung hatte, dann weiß ich aber, dass wir selber auf der Position auch top besetzt sind und dass da die Jungs dann spielen können. Torwartposition ist vielleicht die einzige Position, wenn wir über Spezialisten sprechen, wo es schwierig ist für die Jungs, weil sie dann eben keine Chance haben, noch eine andere Position zu spielen. Da kann ich das dann verstehen, aber auch da, also wir haben so viele Spiele dann dazu noch gemacht, auch gegen international gute Mannschaften. So versuchen wir, es geht nicht, aber jedem möglichst viel Spielzeit zu geben und sich da weiterzuentwickeln.
Wie ist der Kontakt im Allgemeinen zu Thomas Reis?
Ja, sehr gut. Ich hatte jetzt schon einige Treffen mit ihm. Da ging es jetzt natürlich auch um die Sondersituation mit der WM-Pause. Das muss man gut organisieren, dann schauen, wer von uns die Möglichkeit hat, oben zu trainieren. Und da freue ich mich jetzt auch drauf, dass da einige Jungs mit dabei sein dürfen, jetzt in der Trainingszeit bis zur absoluten Winterpause, dann kurz vor Weihnachten. Ansonsten, ich sehe ihn jedes Mal bei Heimspielen bei uns, genauso wie dann das ganze Trainerteam. War aber auch vorher auch schon so. Also auch Frank Kramer hat sich die Spiele angeschaut und ja, ich finde das total wichtig. Also für die Jungs, dass sie spüren, ja, auf uns wird geschaut und wir haben die Möglichkeit, über richtig gute Leistungen uns zu empfehlen. Und dass dann natürlich Glück dazugehört, Position, vielleicht mal eine Verletzung oben, richtiger Moment, dann 2, 3 gute Einheiten, Momente zu haben. Das kommt natürlich immer dazu.
Wie ist das zu organisieren? Also die Profis trainieren jetzt erst nach ihrer Pause wieder. Ihr habt quasi durchtrainiert, würdet jetzt bald eine Pause machen. Wie wenn du sagst, das muss organisiert werden, wovon sprichst du denn dann?
Ja, es geht ja erstmal darum zu schauen, welche Vorbelastung hat dann der Junge, der jetzt die ganze Zeit bei uns gespielt hat, ohne Pause? Und wann starten die Profis dann wieder in ihre Trainingseinheiten? Und da geht es einfach nur darum zu schauen, wo hat er vielleicht nochmal 2-3 Tage bisschen Luft und kann dann mit voller Energie bei den Profis dann durchstarten im Training. Und trotzdem ist es sehe ich das total entspannt, weil die Jungs sind heiß, die wollen das. Und dann verzichtet man gern mal auf ein paar Tage mehr Urlaub, zumal die danach immer noch genug Zeit haben, sich zu erholen.
Zu dir kommen manchmal Profis runter. Du schickst manchmal welche in die Profiabteilung. Wie sieht's, nehmen wir mal den Ausblick, nächstes Jahr mit der U19 aus? Wie stehst du da in Kontakt mit Norbert Elger? Kommt das später erst? Sprichst du täglich mit ihm? Wie ist da der Austausch?
Ja, ist natürlich so, dass wir recht früh mit einer Kaderplanung beginnen. Und dann ist auch schon recht früh klar, welche erstmal Altjahrgänge sowieso in der U19, wer dann rauskommt. Und dann versuche ich möglichst jedes Heimspiel dann auch selber anzuschauen. Genauso wie Willi und Thomas dann bei den Spielen mit dabei sind, um möglichst selber einen guten Eindruck zu bekommen. Vorteil ist sicherlich auch hier, dass ich einen Großteil der Jungs dann schon über einen langen Zeitraum kenne, weil ich sie selber in der U15 oder U17 oder irgendwann schon mal hatte oder zumindest schon mal gesehen habe. Dementsprechend gehe ich jetzt da nicht ganz blind rein. Und dann gibt es aber trotzdem nochmal ein Treffen mit Norbert und mit Schobi zusammen, wo dann auch die Eindrücke da nochmal abgeglichen werden. Dementsprechend glaube ich, dass wir so ein gutes Bild dann von den Jungs haben und dann auch eine gute Entscheidung treffen können.
Wenn es zeitlich passt, guckst du dir die Spiele von der U19 regelmäßig an?
Ja, alles, was möglich ist. Also Heimspiele war ich, glaube ich, jetzt jedes Spiel da. Dadurch, dass wir oft Samstag spielen und sich das nicht immer überschnitten hat, dann konnte ich viel schauen. Oder war ein Pokalspiel mal dazwischen drin, sodass ich jetzt schon viel schauen konnte. Aber geht natürlich auch nicht immer.
Du suchst noch nach einem Last-Minute-Geschenk zu Weihnachten oder nach einer Unternehmung mit Freunden und Familie zwischen Weihnachten und Neujahr? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Am 28. Dezember ist es wieder soweit. In der Veltins Arena trifft sich die internationale Biathlon-Elite zur bet1.de Biathlon World Team Challenge. Für das deutsche Team gehen Denise Hermann-Wick, Benedikt Doll und Vanessa Vogt mit Philipp Navrat an den Start. Das Rahmen- und Entertainment-Programm mit einem Musikact, dem beliebten Winterdorf auf dem Außengelände samt Party-Area und einem gigantischen Indoor-Feuerwerk in der Veltins Arena bieten jedes Jahr weitere atemberaubende Höhepunkte und runden das Wintersport-Event so ab. Tickets gibt es online auf tickets.schalke04.de. Werbung Ende.
Jakob, wir möchten mit dir eine kleine Runde Entweder-Oder spielen. Das Spiel ist ganz einfach. Antwort A oder Antwort B.
Ja.
Falsch gibt's logischerweise nicht. 5-4 oder 1-0?
5-4.
Weil?
Ganz klar. Also
offensiv, Fußball.
Absolut. Also ich sehe immer das Tor lieber vorne, als dass wir hinten dann mit Hängen und Würgen irgendwie dann 0-1 über die Zeit bringen, sondern das ist auch die Art und Weise, die ich von meinen Jungs erwarte, wenn man das erste Tor geschossen hat, dass man total aktiv bleibt, weiter auf das zweite spielt und sich dann hoffentlich dafür auch belohnt.
Ist die nächste Entweder-Oder-Frage wahrscheinlich überflüssig. 4-3-3 oder 5-4-1?
Ja, gar nicht entscheidend. Spielt keine Rolle, weil es am Ende sowieso darum geht, wie positionierst du dich am Ende dann auf dem Feld in der Situation. Und diese Zahlenspiele, das kann man sich am Anfang aufmalen, aber du musst dich sowieso frei bewegen, wenn du Torchancen haben willst und dementsprechend weder noch, sondern variabel.
Das Spielsystem ist, glaube ich, wichtig, aber viel wichtiger ist, dass man auf dem Platz ganz quasi genau auch aktiv ist. Und ob es dann jetzt ein Sechser, ein Achter oder ein Zehner ist, ist wahrscheinlich das Expertengeplänkel auch bei TV-Sendern vorm Spiel, wo dann eine halbe Stunde diskutiert wird, aber am Ende ist auf dem Platz wichtig, ne?
Ja, verschwimmt sowieso und wenn man diesen Anspruch hat, Torschossen, möglichst viele Torschossen haben zu wollen, dann geht es, glaube ich, nicht anders, wenn man gegen irgendwo einen Block spielt, der kompakt ist, dass man über Positionswechsel versucht, möglichst Überzahlsituationen zu schaffen. und dann eine höhere Chance auf eine Torschuss hat, wenn man jetzt nicht sagt, man hat den Spieler, der alles im 1 gegen 1 löst oder 1 gegen 2.
Wir haben gerade schon kurz über Argentinien gesprochen, daher die nächste Frage darauf gemünzt, Boca oder River Plate?
Ganz klar, Boca Juniors. Schon immer das Gefühl dafür gehabt. Dann durch meine Frau, durch die Familie meiner Frau, die ja auch alle Boca sind, bleibt da sowieso nichts anderes übrig, aber ich stehe da total dahinter. Ich war auch schon mal leider nicht im Stadion beim Spiel, aber Museum, im Stadion. Ja, es, wenn man mal dort ist und das sieht, die steilen Treppen, das abgeratzte Stadion und wenn man weiß, wie sich alles bewegt, wenn man im Stadion ist, war dann ein anderes Spiel schauen und das war noch nicht mal voll, da war alles vibriert, der ganze Boden wackelt und dann ist das einfach ein super Gefühl.
Steht das noch auf deiner Bucketlist mal, La Bombonera heißt das, ne?
Ja, genau. Ja, es gibt immer Pläne, das zu erneuern und ja, einen ganz neuen Tempel daraus zu machen. Ich hoffe, dass es lang bestehen bleibt und ja, das ist halt einfach Geschichte, Tradition und da riechst du alles, wenn du da bist. Das alles klein, alles eng. Gefahr ohne Ende, wohin du trittst, aber ich glaube, das macht es einfach auch aus.
Es gibt bei YouTube auch so ein paar Dokumentationen über Boca, wenn man da das Stadion sieht. Du hast gerade gesagt, da wackelt alles. Also ist, glaube ich, Wahnsinn, wie die Fans da mitgehen. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Flutlichtspiel oder Sonnenschein?
Ja, Flutlichtspiele sind was Besonderes. Hatten wir jetzt Gott sei Dank auch diese Saison schon zweimal richtig gute Spiele. Einmal gegen Aachen oder jetzt auch gegen Preußen Münster dann mit dem Tabellenführer. Hier im Parkstadion und Flutlichtspiel. Ja, super Atmosphäre. Auch für die Jungs was Besonderes.
Jetzt steht die Winterpause vor der Tür. Wie ist das bei dir? Freude über die Zeit zum Durchatmen oder absoluter Fußballentzug?
Nee, Fußballentzug nicht, sondern das ist schon so, dass man diese Pause jetzt auch braucht, mal ja einfach mal ein bisschen Abstand zu bekommen. Es ist schon sehr intensiv, die Zeiten sind brutal. Wir hatten jetzt auch ganz viele Spiele in kurzer Zeit durch die Nachholspiele. Und das tut jetzt schon gut, diese Pause. Aber dann merke ich auch schon schnell wieder, jetzt kann es auch wieder losgehen. Und dann freue ich mich umso mehr, wenn es im Januar dann schnell wieder losgeht.
Du bist 33 Jahre alt. Jetzt gehen wir mal davon aus, irgendwann bist du 66. Wie ist denn dann bei dir? Bist du dann immer noch Fußballtrainer oder bist du der Rentner mit viel Freizeit, der irgendwo am Rand steht und Fußball guckt?
Ja, dann soll meine Frau mal kurz ausdrehen. Ja, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt gefragt werde, würde ich sagen, ohne Fußball ist schwer. Aber es gibt sicherlich irgendwann noch mal andere Themen, die man gerne mal machen möchte, wie ich schon gesagt habe. Also man opfert jetzt schon viel, was die Zeit angeht mit der Familie und irgendwann will man da auch mal was zurückgeben. Aber wann dieser Moment ist, jetzt schwer zu sagen.
Ja, Freizeit ist ein gutes Stichwort. Kino oder Kegelbahn?
Boah, kommt auf die Situation drauf an, aber ja, Kegeln nicht, aber Bowling dann schon eher. Beim Kegeln trifft man immer nichts, finde ich. Bowling, da kannst du auch mal mehr abräumen, ohne dass du was kannst. Aber Kino gehe ich auch gern mit meiner Tochter mal. Also die Disney-Filme kenne ich auswendig, da haben sich die Prioritäten dann verschoben. Aber man geht trotzdem gern mit und ob aktiv oder jetzt irgendwo Kino, beides gut.
Und die letzte Frage bei Entweder oder, was liegt auf deinem Nachttisch im Moment? Der neueste Kicker oder ein gutes Buch?
Gar nichts von beiden. Ich gehe nur noch zum Schlafen ins Bett, weil ich doch immer lang auf bin und dann noch ja, viel in der Nacht vorbereite. Dadurch, dass ja, meine Kleine dann von der Schule kommt, dann versuche ich die Zeit am Nachmittag mit ihr zu verbringen oder sie mal irgendwo zu Aktivitäten zu fahren. Und dann mache ich meistens die Trainingsvorbereitung, Videos in der Nacht oder am Abend und dann gehe ich nur noch zum Schlafen ins Bett.
Ja, alles Dinge, die viele Menschen nicht sehen, wenn sie sagen, boah, ich würde auch gerne mal Trainer werden, ne?
Ja, gehört dazu auf jeden Fall. Es fühlt sich trotzdem nicht wie Arbeit an, sondern es ist einfach, ich glaube, wenn man so mit Leidenschaft bei was dabei ist, dann ist immer die Gefahr, man merkt gar nicht, wie die Zeit vergeht, also wie viele Stunden man schon wieder sitzt. Aber gleichzeitig auch ein gutes Gefühl, weil ich nie das Gefühl habe, ich muss jetzt noch was machen, ich muss jetzt noch was schauen, sondern ich mache es, weil ich es gern mache einfach.
Wir haben über den Trainer Jakob Fimpel gesprochen und du bist ja auch, weil du es gerne machst, ja zum Fußball gekommen. Jetzt wollen wir mal über den Spieler Jakob Fimpel sprechen. Aufgewachsen im Schwabenländler, hast du ja gerade gesagt. Mhm. Erzähl mal von deinen Anfängen. Wie bist du zum Fußball gekommen?
Ja, immer schon Fußball gespielt, auch schon von klein auf. Bin aufgewachsen mit 4 Geschwistern, 2 Brüder. Und wir haben eigentlich immer gekickt. Also ich bin dann auch recht früh in den Verein durch mein älterer Bruder. Ich bin genau in der Mitte. Ist dann, glaube ich, mit 5 in den Verein gegangen. Ich war mit 3,5 und bin dann dabei geblieben. Immer Fußball gespielt, wann es ging. Und ja, auch ich hatte einfach Riesenspaß, immer den Ball dabei zu haben, egal wo ich hin bin. War immer irgendwo ein Ball dabei und wenn es ein Tennisball war. Und so habe ich dann meine Anfänge oder dann auch so die erste Zeit in unserem kleinen Dorfverein verbracht. Und später sind wir dann umgezogen, da sind wir nach Aalen gezogen und dann bin ich zum VfL Aalen gegangen. Damals war die erste Mannschaft noch in der dritten Liga. Später sind sie dann in die zweite Liga aufgestiegen. Ich war dann dort in der U19, habe teilweise auch in der U23 gespielt. Hab dann auch die eine oder andere Einheit dann oben mitmachen dürfen, was aber dann nicht ganz so einfach war, weil ich glaube in diesem Jahr, was hatten wir, 3 oder 4 Trainerwechsel, Euro-Eddie Glieder, Rainer Scharinger, Jürgen Kohler, also es war eine Zeit mit vielen Turbulenzen damals in Aalen, das war nicht so einfach als junger Spieler dann da Fuß zu fassen, zumal jeder Trainer dann natürlich auch immer einen anderen Kader mit sich bringt und andere Vorstellungen hat. Und dementsprechend hat es dann auch dafür nicht gereicht für die Profilaufbahn, obwohl ich schon ehrgeizig meine Ziele verfolgt habe und das Größte für mich war. Aber ich habe ja vorher schon gesagt, irgendwann musst du halt realistisch sehen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Und dann habe ich mich einfach dafür entschieden, dann recht früh zu sagen, okay, da wirst du dann jetzt nicht mehr irgendwo auf ein Level kommen, wo du selber mit zufrieden bist. Und dann habe ich mich für das Sportstudium entschieden und die Trainerlaufbahn entschieden. Auch wenn das für mich am Anfang noch gar nicht so eindeutig war, aber irgendwann ist dann dieses Ziel gereift. Hab dann nebenher noch ein bisschen gespielt, auch neben Studium auf Landesliga-Niveau, einfach weil es mir Spaß gemacht hat.
Welche Position?
Offensiv alles. Offensives Mittelfeld zentral, hängende Spitze, Flügeloffensiv. Immer im Offensivbereich.
Aber damals in Aalen, ich meine, Euro-Eddie, Scharinger, Jürgen Kohler waren ja schon Namen, ne? Obwohl es dann wahrscheinlich für dich total chaotisch war, klar, als Spieler. Aber
ja, große Namen, aber es war einfach nie diese realistische Möglichkeit, da reinzurutschen, weil die Konstellation schon klar vorgegeben war. Wir waren damals auch nicht mit der A-Jugend auf höchstem Niveau dann unterwegs. Und dann ist der Sprung natürlich riesengroß. Dementsprechend waren die Chancen da sehr gering.
Studium, Sport und Leistung, richtig recherchiert? War so, ja. Ne? Worauf kam es da an? Jetzt sag nicht Sport und Leistung.
hat Spaß gemacht, weil es war die Verbindung aus ganz viel Praxis mit gefühlt wenig Theorie. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Also diese ständige Anwendung zu haben, in einer Situation, wo du es später auch haben willst und du konntest Trainer sein, du konntest Training geben, du hast die Hintergründe dann erfahren, klar durch die Theorieeinheiten, die hat man dann mitgenommen, da hatte man eine gute Basis, aber für mich war immer ganz entscheidend diese Umsetzung in der Praxis und ja, war eine gute Zeit, hat Spaß gemacht und habe ich viel mitgenommen.
Die Frage, ob du dich dann im Hörsaal oder auf dem Sportplatz wohler fühlst.
Stellt sich nicht die Frage.
Brauche ich nicht stellen, kann ich hier streichen, ne? Dann, ja, sind wir fast am Ende, aber 2 Fragen haben wir noch. Wenn jetzt nach der Saison ein Zeitungsartikel über dein erstes Jahr oder dein erstes volles Jahr als U23-Trainer erscheint, wie soll die Überschrift lauten?
Puh. Da würde ich ein bisschen weggehen von mir als Trainer jetzt, sondern eher auf die Mannschaft bezogen, so dass wir alle mit drin sind. Vielleicht sowas, Schalke U23 mit richtig tollen Fußball eine tolle Saison gespielt. Also taugt nichts als Überschrift, viel zu lang, aber so in die Richtung sollte es gehen.
In welchem Platz?
Unabhängig vom Platz. Ich glaube, wenn man eine gute Runde spielt, dann wird man auch im Bereich sein, wo man zufrieden sein kann.
Dann sind wir gespannt, was nach dem 34. Spieltag in den Zeitungen stehen wird. Jakob, vielen, vielen Dank. Eine Abschlussgeschichte haben wir noch. Haben wir etwas vergessen, was du unbedingt den Hörern, vielleicht deinem Kollegen Witti, deinem Kollegen Willi, Schobi oder deinen Jungs mitgeben möchtest? Möchtest du deiner Frau sagen, Schatz, schalt bei Minute 34 aus. Ich rede darüber, dass ich noch 33 Jahre an der Seitenlinie stehe. Was möchtest du uns mitteilen?
Ja, also meinen Trainerkollegen, der würde ich schön in der Trainerkabine, wenn wir untereinander sind, nochmal mitgeben. Meiner Frau werde ich das auch zu Hause sagen. Und ja, ansonsten würde ich mir einfach wünschen, dass wir ein bisschen mehr Zuschauer bei unseren Spielen haben. Also
cool,
ich glaube einfach, dass die Jungs schon viel investieren und auch total dahinter stehen, auch hinter Schalke, sich total identifizieren. Wir versuchen das durch unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen, wie die Jungs auf dem Platz das auch auf dem Platz übertragen. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir ein paar mehr Unterstützer haben, die dann auf der Tribüne sind und für die Jungs dann auch da sind. Wir hatten es in Bocholt überragend und ich glaube, das haben die Jungs sich dann auch verdient.
Also folgt den Social-Media-Kanälen der Knappenschmiede, Instagram, Facebook, Twitter. Da seid ihr immer auf dem neuesten Stand, wann die Spiele sind, wie es bei den Spielen läuft. Also kommt gerne mal vorbei, denn Jakob hat es gerade gesagt, die Jungs, die haben es einfach verdient. Wer die letzten Spiele hier gesehen hat gegen Aachen, ein tolles 0-0, auch wenn kein Tor gefallen ist. 0-0 der guten Sorte hier im Parkstadion gegen Preußen Münster, ein super Spiel.
Und ins Stadion. Kommt ins Stadion. Ciao.
Ciao.
Tschüss. Abpfiff beim Schalke 04 Podcast, aber keine Sorge, nur für das Jahr 2022. Im nächsten Jahr geht's weiter mit spannenden Gästen hier im Veltinseck. Wenn ihr nicht bis dahin warten möchtet, hört gerne mal in unsere bisherigen Folgen rein und abonniert uns am besten direkt bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine Folge. Abschließend wünschen wir, das sind mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, euch schöne Feiertage. Kommt gesund ins neue Jahr, Glück auf und bis bald.